ARD. Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
Hits und Stars werden mittlerweile in den sozialen Medien gemacht. Bestes Beispiel: die junge französische Musikerin Jane und ihr Ethno-Pop-Ohrwurm Makeba. Das Lied ist eine Hommage an die erste Königin des Afropop, Miriam Makeba. Und an Makebas kompromisslosen Kampf für Gerechtigkeit.
Die Nachtigall Afrikas?
Sie ist eine Terroristin?
Eine US-Staatsfeindin?
Sie ist Mama Afrika?
Die Frau, die der Welt den allerersten Afro-Pop-Hit schenkt. Eine Terroristin? Eine Staatsfeindin? Tatsächlich. Diese Frau, Miriam Makeba, ist Ende der 1960er Jahre im Fadenkreuz von FBI und CIA. In den USA hat sie als Staatsfeindin Einreiseverbot. Und ihr Heimatland Südafrika entzieht ihr die Staatsbürgerschaft und weist sie aus. Millionen Menschen verehren Miriam Makeba trotzdem oder gerade deswegen als Mama Afrika. Sie ist in den 1960er Jahren nicht nur der erste und noch dazu bildschöne panafrikanische Star am internationalen Musikhimmel, die erste afrikanische Grammy-Gewinnerin. Sie ist die Frau, die Afrikas Musik in die Konzertsäle der Welt trägt und vom Leben der schwarzen Südafrikaner berichtet. Makeba ist auch die erste schwarze Frau, die vor den Vereinten Nationen spricht. Unerschrocken klagt sie dort 1963 die weiße Minderheitsregierung in Südafrika an. Macht den Kampf gegen das rassistische Apartheidsystem und für die Gleichberechtigung aller zu ihrer Lebensaufgabe. Und sie zahlt einen hohen Preis dafür. Der Widerstand gegen das weiße Regime in Südafrika wird Miriam Makeba quasi in die Wiege gelegt. Sie ist gerade mal 18 Tage alt, als ihre Mutter für ein halbes Jahr ins Gefängnis muss, weil sie trotz Verbots traditionelles Bier gebraut hat. Den Säugling Miriam nimmt sie mit hinter Gitter. Makeba wächst in Prospect, einem armen Viertel der blühenden Goldstadt Johannesburg, auf. Dicht besiedelte Slums wie dieser im Stadtzentrum sind der Apartheid-Regierung ein besonderer Dorn im Auge. Sie sind schwer kontrollierbar, oft multikulturell und zu dicht an den Wohnvierteln der Weißen. Deshalb werden sie niedergewalzt und neu bebaut, für weiße Bewohner. Auch die Wohnung der Familie Makeba verschwindet unter Bulldozern. Schwarze Menschen sollen sich nicht in den Städten niederlassen, erklärt Miriam Makeba 1969 dem deutschen Journalisten Bernhard Wittek.
Ich wurde in Johannesburg geboren. Wir durften nicht innerhalb der Stadt leben. Wir mussten etwa 20 Kilometer außerhalb der Stadt wohnen, jeder Stadt in Südafrika.
Die riesigen Townships werden zur Arbeitsreserve der großen Gold-, Diamanten- oder Kohleminen ausgebaut. Hunderttausende Arbeitsmigranten im eigenen Land strömen für karge Löhne dorthin. Wenn sie unter Tage sterben, werden ihre Familien nicht einmal entschädigt. Schicksale, auf die Makeba in ihren Liedern weltweit aufmerksam macht. Unermüdlich. Konzert für Konzert.
Here comes a song that was written for us by a young man from South Africa by the name of Katsi Semenya. Katsi tells us about the men and young boys who are recruited from the villages around South Africa and from the neighboring countries to work in the gold mines, coal mines, diamond mines, etc. He says, I can hear the women weep for their men who die in the mines, where they earn almost nothing, where they die without compensation to their families.
Miriam Makeba erfährt das trostlose Arbeitsleben der Schwarzen am eigenen Leib. Ihr Vater stirbt früh, die Mutter muss als Hausangestellte bei Weißen Geld verdienen und so wächst sie bei ihrer Oma auf. Ihr älterer Bruder ist Jazzfan und reißt sie mit. Sie spürt, sagt sie später, dass Musik etwas Größeres ist, kraftvoller als sie selbst.
Ich habe nie eine Gesangsausbildung bekommen. Für uns als schwarze Menschen in Südafrika gab es keine Institutionen, in denen wir die Chance gehabt hätten, Gesang zu studieren.
Im Schulchor fällt ihr Talent auf, aber Miriam muss die Schule früh abbrechen und wie ihre Mutter als Putzfrau Geld verdienen. Mit 17 bekommt sie ihr erstes und einziges Kind, Tochter Bongi. Der Vater ist gewalttätig, Makeba trennt sich. Sie singt auf Hochzeiten, bei Beerdigungen, in Kneipen. In der Musik sieht sie im Apartheid-Südafrika der 1950er ihre Aufstiegschance, ihre Chance auf Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben. In der schwarzen Musikszene wird ihr Talent schnell erkannt. Die Größten der Branche holen sie. Mit Mitte 20 singt sie mit den Manhattan Brothers, der hipsten Vokalband Südafrikas. Kurz darauf gründet sie mit den Lerchen, den Skylarks, die erste Frauen-Jazzband des Landes. Das Quartett besingt in seinen Liedern den Alltag der schwarzen Mehrheit. Oh, 1959 ist die Jazzoper King Kong das Musikereignis des Jahres in Johannesburg, eine der seltenen Produktionen mit gemischtem Cast. In der weiblichen Hauptrolle begeistert Miriam Makeba auch den jungen US-Filmemacher Lionel Rogosin. Der dreht gerade heimlich einen Film im Township Sophiatown, einem bunten Szeneviertel, das ebenfalls plattgewalzt wird. Rogosin will das wahre Gesicht der Apartheid zeigen. Er engagiert Makeba für eine Gesangsrolle. Der Film Comeback Africa wird ein Riesenerfolg und macht sie auf einen Schlag international bekannt. Gemeinsam mit Regisseur Rogosin geht Miriam Makeba auf Werbetour nach Europa. Als sie 1959 ihren Koffer packt, ahnt sie nicht, dass sie ihre Heimat erst 3 Jahrzehnte später wiedersehen wird. Es beginnt eine aufregende Zeit. Makeba lernt Harry Belafonte kennen und durch ihn viele US-Prominente. Er verschafft ihr wichtige Auftritte in den USA. In ihrer Heimat, 12.000 Kilometer entfernt, wird die sogenannte Rassentrennung weiter vorangetrieben, zum Beispiel mit diskriminierenden Passgesetzen. Schwarze Menschen dürfen sich nicht nach ihrem eigenen Willen in einer Stadt aufhalten. Sie dürfen auch nicht selbst bestimmen, wie lange sie dort sind und wo sie arbeiten. Das regeln die Passgesetze. Am 21. März 1960 versammeln sich auch vor der Polizeistation von Sharpwell, unweit von Johannesburg, rund 7.000 Menschen, protestieren gegen die verhassten Pässe. Steine fliegen. Ein Polizist gerät in Panik und schießt. Daraufhin feuern auch seine Kollegen in die Menge. Die Situation gerät außer Kontrolle. Die Demonstranten versuchen zu fliehen. Nach nur 2 Minuten sind fast 200 Menschen verletzt. 69 sind tot, darunter Frauen und Kinder. Auch Verwandte von Makeba. Makeba macht sich große Sorgen um ihre Familie daheim in Südafrika. Aber sie bleibt noch in den USA. Als ihre kranke Mutter stirbt, will sie zur Beerdigung nach Hause. Miriam Makeba geht also in den USA in ein südafrikanisches Konsulat und beantragt den nötigen Rückreiseschein. Doch statt der Genehmigung wird ein Stempel in ihren Pass gedrückt. Invalid. Ungültig. Es ist die Rache für ihre Mitwirkung am heimlich gedrehten Anti-Apartheid-Film Comeback Africa, der das Regime in aller Welt bloßgestellt hatte. Makeba bleibt in den USA, wo sie sich nun ein neues Leben aufbauen muss. Wieder hilft Harry Belafonte. Mit Kontakten, mit Geld, mit einer Aufenthaltsgenehmigung. Hatte sie in ihren Liedern bislang vor allem das schwere Leben ihrer Landsleute besungen, ändert sich das mit dem Sharpwell-Massaker.
Hier ist der schwarze Mann, Verwurt. Hier ist der schwarze Mann. Pass auf, Verwurt. Hier ist der schwarze Mann.
Der Song ist eine direkte Drohung gegen Premierminister Verwoerd, der als Architekt der Apartheid gilt. Makeba veröffentlicht ihn 1965 auf ihrem gemeinsamen Album mit Harry Belafonte und gewinnt einen Grammy. Ich singe nicht über Politik, erklärt Makeba unermüdlich. Und bekennt 1978 im Gespräch mit der Journalistin und Afrika-Kennerin Ruth Weiß doch, dass ihre Lieder durchaus politisch sind.
Meine Lieder werden politisch, einfach wegen des Systems, das die südafrikanische Regierung installiert hat. Ansonsten sind sie keine politischen Aussagen, sondern lediglich die Wahrheit.
Makeba belässt es nicht bei Liedern. Am 16. Juli 1963 darf sie beim 18. Treffen des Sonderkomitees gegen Apartheid in New York sprechen und greift das weiße Regime frontal an. Redet mit sanfter Stimme der Welt scharf ins Gewissen. Als erste schwarze Frau überhaupt. Mama Afrika.
Herr Vorsitzender, ich habe bereits erwähnt, dass Sie und das Komitee wissen, dass die politische Situation in meinem Land angespannt ist. Und sie verschlechtert sich immer mehr. Deshalb bleibt uns keine andere Möglichkeit, als die Vereinten Nationen aufzufordern, gegen die südafrikanische Regierung aktiv zu werden. Damit meine ich, dass sie die sehr guten Resolutionen, die zu einem kompletten Boykott Südafrikas aufrufen, in Kraft setzen sollten. Besonders die Lieferung von Waffen ausländischer Staaten nach Südafrika. Ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass diese Waffen gegen afrikanische Frauen und Kinder eingesetzt werden.
Die Lage in Südafrika ändert ihre Anklage nicht. Noch viele Jahre werden vergehen, bis sich die Welt zu einem Embargo durchringt. Aber für Mama Afrika ändert sich nach dieser Rede alles. Zunächst jedoch ahnt sie von der Tragweite ihrer Worte nichts. Das wird Jahrzehnte später in einem Interview deutlich. Makeba gibt es dem südafrikanischen Journalisten Peter Ndoro in der Sendung Conversations und beschreibt ihren Schock, als ein Anwalt sie nach der Rede warnt.
You know now that all governments have their eyes on you. I said, what? What did I do? He said, you must be very, very, very careful, because now everyone is looking at you. You know, not just singing. You went to speak at the UN. That's when I really got scared. I said, what did I do?
Nach dem Gespräch packt sie die Angst. Ach, was habe ich da bloß angerichtet? Sie sollte jetzt sehr, sehr vorsichtig sein. Alle Regierungen würden sie von nun an beobachten. Sie sei jetzt nicht mehr nur Sängerin, sie war vor die Vereinten Nationen gezogen. Südafrika entzieht ihr nun offiziell auch noch die Staatsbürgerschaft. Makeba ist jetzt eine Staatenlose. Ihrer Karriere schadet das zunächst nicht. In den USA wird sie mit dem gemeinsam mit Jerry Regevoy komponierten Pata Pata endgültig zum Superstar. Mit ihren Ehen will es nicht klappen. Die dritte Scheidung liegt hinter ihr, als Makeba den 10 Jahre jüngeren Bürgerrechtler Stokely Carmichael kennenlernt. Der Aktivist prägt Ende der 1960er Jahre den Begriff institutioneller Rassismus, bei dem der Rassismus von den gesellschaftlichen Strukturen ausgeht. Carmichael ist zunächst Anhänger Martin Luther Kings und des gewaltlosen Widerstands. Aber nach dessen Ermordung radikalisiert er sich, ruft zum Guerillakampf auf und wird als Anführer der Black Power-Bewegung in den USA zum Staatsfeind erklärt. Auch Makeba engagiert sich immer stärker in der US-Bürgerrechtsbewegung. Als sie Carmichael heiratet, überschreitet sie offenkundig eine rote Linie. Jetzt gilt sie als radikalisiert, gerät ins Visier des FBI, wird von der CIA in ihrer Wohnung abgehört. Freunde und Förderer beginnen sich abzuwenden. Auch Harry Belafonte. Tourneen werden abgesagt, Plattenverträge gekündigt. Jäh verliert sie auch ihre zweite Heimat. Makeba und Carmichael wird nach einem Trip auf die Bahamas die Wiedereinreise in die USA verweigert. Im westafrikanischen Guinea aber breitet der sozialistische Präsident Touré die Arme aus für Makeba und ihren Mann. 15 Jahre lang wird Mama Afrika an der Westküste Afrikas leben. Ihre Touren führen die Sängerin nun in die gerade unabhängig gewordenen Länder Afrikas. Sie schmückt Staatsfeiern, singt in den jeweiligen Landessprachen und wird als Regierungsgast hofiert. Die Staatenlose wird mit Ehrenbürgerschaften afrikanischer Staaten und sogar Kubas überhäuft. In Südafrika hingegen nehmen die Tragödien noch längst kein Ende. Am 16. Juni 1976 strömen tausende Schüler in den Southwestern Townships von Johannesburg, Soweto, auf die Straße. Sie protestieren gegen die Burensprache Afrikaans als Prüfungssprache. Die Polizei schießt direkt in die Menge. Das Bild des leblosen 12-jährigen Hector Peterson in den Armen eines schockierten Studenten erschüttert die Welt. Nach diesem Blutbad wächst in Südafrika, aber auch international, der Widerstand gegen das Apartheid-Regime. Wieder kann Miriam Makeba die Ereignisse in der Heimat nur von Ferne beobachten, in ihrem Exil in Guinea. Es sind schwere Zeiten für sie, nicht nur politisch. Ihre Ehe mit dem Bürgerrechtler Carmichael scheitert. Einige Jahre später verliert sie auch noch ihre Tochter Bongi. Mit 35 Jahren stirbt diese an den Folgen einer Fehlgeburt. Mama Afrika ist gebrochen. Sie hat kein Geld, um einen Sarg zu bezahlen. Es heißt, sie habe Alkoholprobleme. Makeba will nur noch weg aus Guinea. Als ein Airline-Angestellter aus Belgien, ein Muslim, sie bittet, seine Zweitfrau zu werden, sagt sie ja. Ab Mitte der 1980er Jahre lebt Miriam Makeba also in Belgien. Die neue Heimat scheint ihre Karriere zu beflügeln. Als der US-amerikanische Sänger Paul Simon 1986 mit Künstlern aus Südafrika sein legendäres Album Graceland aufnimmt und damit auf Tournee geht, ist Makeba mit dabei. Allerdings muss sie genauso wie Paul Simon dafür heftige Kritik einstecken, weil das Musikprojekt den Kulturboykott der Vereinten Nationen gegen Südafrika unterlaufe. Ihrem Ruf als Mama Afrika schadet das nicht. Auch in Deutschland ist sie zu dieser Zeit gern gesehen, in West wie Ost. Während es in der Bundesrepublik eher um ihre Musik geht, wird sie in der DDR vor allem als Ikone der Befreiungsbewegung und Genossin des Afrikanischen Nationalkongresses ANC präsentiert. Wie hier in einem Interview mit dem Radiosender Stimme der DDR.
Was können Sie selbst tun als international bekannte Künstlerin und Mitglied des ANC, um den Menschen in Ihrem Land direkt zu helfen?
Von mir selbst kann ich sagen, dass der Erlös von meiner Tournee, die ich demnächst in den USA haben werde, zu drei Teilen einem guten Zweck zugutekommt. Davon ein Drittel wird den Kindern, die sich gefangen sind in Südafrika, zugutekommen. Und es ist vielleicht nicht so sehr bekannt hier, deswegen möchte ich es noch einmal sagen, es sind über 2000 Kinder in Südafrika im Alter von 8-9 Jahren, die in Gefängnissen ohne jede rechtliche Grundlage und ohne ein Urteil festgehalten und misshandelt werden, gefoltert werden. Diese Kinder bekommen ein Drittel des Erlöses. der ein Drittel geht an die heimatlosen Kinder der entsprechenden Städte, die wir bei unserer USA-Tournee berühren. Denn auch diese Leute, die in den USA unsere Hilfe brauchen, werden dort unterstützt. Und dann ein Drittel geht an einen Fonds, der die Colleges für schwarze Schüler unterstützt.
Es ist der 11. Juni 1988, der 70. Geburtstag Nelson Mandelas. Seit 25 Jahren sitzt der südafrikanische Politiker in Haft. Im Londoner Wembley-Stadion versammeln sich mehr als 70.000 Menschen, um ihn zu feiern und seine Freilassung zu fordern. Eines der größten Live-Ereignisse aller Zeiten. Mit dabei Miriam Makeba, auf der Bühne wieder vereint mit ihrem alten Freund und Förderer Harry Belafonte. Fast zwei Jahre später kommt Mandela tatsächlich frei. Mit dem Ende des Kalten Kriegs kollabiert auch der Apartheid-Staat. Mandela bittet Mama Afrika höchstpersönlich, aus Belgien in die Heimat zurückzukehren. Zurück in Johannesburg macht sie, was sie schon immer gern tut. Sie kümmert sich um ihre Stiftung, kocht für Freunde und designt ihre eigene Bühnengarderobe. Im November 2008 singt sie in Italien auf einem Benefizkonzert für den von der Camorra bedrohten Schriftsteller und Journalisten Roberto Saviano. Auch hier fordert das Publikum Pata Pata. Ihr erfolgreichstes wird auch ihr letztes Lied. Nach dem Auftritt bricht die 76-Jährige hinter der Bühne zusammen. Herzinfarkt. In einer nationalen Trauerfeier nimmt Südafrika Abschied. Ihre Asche wird, wie sie es sich gewünscht hat, im Meer verstreut.
Miriam Makeba war eine Ausnahmepersönlichkeit, als Frau und als Sängerin. Sie hat ihr Publikum nie nur mit eingängigen Melodien unterhalten. Sie hat sie gebildet, aufgeklärt und dafür gesorgt, dass die Welt von den Verbrechen der Apartheid-Regierung erfährt. Eine Radiowissen-Folge von Katrin Hennicke. Mehr von Radiowissen gibt's in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es sonst Podcasts gibt. Und mehr Infos zu diesem Stück bekommt ihr in den Shownotes.